Willkommen zum Unternehmer-Podcast der Skalierer Group. Lerne aus 30 Jahren Erfahrung, wie du die richtigen Mitarbeiter rekrutierst, deine Führung verbesserst und hohe Umsatzsteigerungen erzielst. Viel Spaß mit deinem Host Markus Peirik.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast, den ich schon ganz, ganz, ganz lange kenne. Und wir haben auch das eine oder andere Weizengetränk schon mal miteinander geteilt und auch viele lustige Geschichten. Und er ist ein lustiger Kerl, aber auch sehr konsequent in dem, was er macht. Und er kommt aus dem Rheinland. Und für alle, die jetzt verfolgt haben, im Podcast, er ist keine Frau. Weil man hat mir letztens Sachen geschrieben, Markus, hast du noch Frauen in deinem Podcast? Ich sage, nein, da kommen noch spannende Männer. So, und ich lasse denjenigen, der heute da ist, sich erstmal selber vorstellen. Lieber André Urban, magst du mal sagen, wer du bist und was du so machst, gerade damit das Publikum, die sich jetzt anhören, wissen, mit wem wir jetzt die nächste Zeit verbringen. Und übrigens, für alle Leute, meistens wird es auf dem Wege zum Ende sehr spannend, denn was er zu erzählen hat, ist spannend. Lieber André, dein Spielfeld.
Ja, cool. Also den Namen hast du ja schon verraten. Wer bin ich? Ich bin ein Familienunternehmer mit 18 Angestellten. Mir gehört die Firma Rollladenhandel Ports. Wir sitzen in Köln-Ports, direkt am Köln-Bonner Flughafen, ziemlich nah dran. Und wir produzieren Rollläden im eigenen Haus aus Kunststoff und Aluminium, kümmern uns aber gesamt um die Bauöffnung. Alles das, wo der Maurer ein Loch drin gelassen hat, da kümmern wir uns drum. Das machen wir im Grunde zu mit Fenstern und Türen. Und dann dazu die passenden Sonnenschutzprodukte, also Markisen, Rollläden, Screens. Dann noch auf der Terrasse bauen wir ganz tolle Glasdächer oder Aluminium-Lamellendächer oder halt auch textile Regenschutzanlagen, sodass man die Terrassensaison halt verlängert und auch die Wohnfläche sich etwas vergrößern kann. Das ist unser Kerngeschäft mit eigenen Monteuren und ja, das macht unheimlich Spaß, weil wir verkaufen eigentlich nicht. Wir erfüllen Wünsche und beraten sehr, sehr gerne. Und dann ist das der Verkauf ist eigentlich ein Abfallprodukt bei uns.
Ja, das ist auch so. Also gerade im Handwerk, ne? Im Handwerk ist es so. Und du bist ja ein traditionelles Handwerksunternehmen, wenn ich das mal so höflich sagen darf, mit dem Fokus auf Outdoor Living und die ganzen Dinge, die du gesagt hast. Aber bei euch ist die Tradition natürlich auch ein ganz großes Thema. Und dass die Solidität der Qualität, die dahinter steht. Das heißt, Handwerk hat goldenen Boden. Du weißt vielleicht nicht, aber mein Vater war ja Maurermeister und ich komme ja aus diesem Bereich. Und ich habe ja auch mal in der Branche eine Zeit lang gearbeitet, deswegen haben wir uns auch kennengelernt und schätzen gelernt und heute die Chance bekommen, heute dich mal zu interviewen, weil Handwerk. Und du bist selber auch Handwerksmeister, Innungsobermeister. Magst du ein bisschen erzählen aus dieser Sicht heraus, weil das ist für viele wahrscheinlich spannend, die denken, Handwerk ist so der verstaubte Mensch, der zu spät kommt und nie seinen Termin richtig findet. Ich weiß, dass anders ist und deswegen magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so aus dem Handwerk raus und aus deiner Position heraus.
Ja gut, also zur Geschichte. Ich habe den Betrieb von meinem Vater übernommen, bin also eingestiegen mit in den Betrieb und mein Vater hatte keinen Meister, weil der hat zwar den Meisterkurs angefangen und hat dann aber einen schweren Unfall gehabt, war im Grunde ein Jahr außer Gefecht mit zwei gebrochenen Armen. Der Vorteil dieses Unfalls war es aber, dass er eine riesige Entschädigung bekommen hat, weil er unschuldig war, hat er Schmerzensgeld und Entschädigung bekommen und das war der Grundstein unserer Firma. Damit hat er sich selbstständig gemacht. Das war also vor 50 Jahren oder 55 Jahren jetzt mittlerweile und ja, im Grunde aus was Schlechtem was Gutes gemacht. Der Betrieb hat im Grunde mit drei Leuten angefangen, das war eine reine Rollladenproduktion. Und das Handicap war aber, dass die Innung in Köln dann nicht so glücklich darüber war, dass dann ein Nichtmeister Rollladen produziert. Und dann haben die halt mal gesagt, hier, das dürft ihr nicht, das ist meisterlich, was ihr da macht. Und wir haben gesagt, wir schneiden nur aus 6 Meter langen Profilen, schneiden mal kurze Profile und schieben die zusammen. Und ja, aber trotzdem sind die eisern und emsig geblieben und haben gesagt, entweder macht ihr den Laden zu oder den Meister. Dann habe ich den Meister halt angefangen. Das war sehr, sehr schwer zu der Zeit, weil man musste früher 5 Jahre Berufserfahrung haben, um sich für den Meister überhaupt erstmal anmelden zu können. Wahnsinn. Und ich war halt sehr jung. Ich war noch 23 und da ist 5 Jahre Berufserfahrung eigentlich schwer. Habe dann über einen Trick das hinbekommen, weil ich in meiner Lehre, im dritten Lehrjahr eigentlich selbstständig alleine schon rausgefahren bin. Ich habe in einer Rolltorfabrik gelernt und habe dann Rolltorwartungen gemacht im dritten Lehrjahr, eigenständig alleine. Und das wurde mir dann angerechnet und die Meisterschulzeit wurde mir auch noch angerechnet, weil ich dabei dann immer noch gearbeitet habe, so dass ich halt mit 23 dann Meister geworden bin. Und aber das Problem war, das war denen noch nicht schnell genug, den Kölnern. Die haben meinen Vater dann noch zur Prüfung gezwungen. Der hat also dann die Ausnahmegenehmigung noch bekommen, einen Monat bevor ich den Meister fertig hatte. So dass wir vom Betrieb her safe waren. Ja, aber im Endeffekt hatte ich dann so eine schlechte Erfahrung, was Innung angeht, weil die haben uns halt Steine in den Weg gelegt. Aber ich mache immer das Beste draus aus dem Schlechten. Ich habe halt den Meister dann deswegen machen müssen. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Habe ihn gemacht und ja, jetzt bin ich sogar Obermeister dieser Innung, die mir eigentlich den Laden zumachen wollte.
Aber also das mal für alle jetzt, die gehört haben. Ne? Das heißt, dein Vater bricht sich zwei Arme. So, normalerweise ist er erstmal Holland in Not. Er bekommt zu Recht Schmerzensgeld und sagt, aus diesem Ding kaufen wir jetzt keinen Porsche oder einen Bentley oder was auch immer. Ich gründe eine Firma. Und jetzt gründet er eine Firma, fängt an dort zu arbeiten und dann gibt es die nächste Treppenstufe, also der Stein auf dem Boden, die Treppenstufe da oben. Die Innung kommt und sagt, nee, 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 so nicht, da musst du Meister für sein. Und dann sein Sohn, der ist 23, soll 5 Jahre Berufserfahrung mitbringen und dann Meister. Aber du hast, das solche Sachen feiere ich, weißt du, André, weil der Großteil der Menschen hätte jetzt den Kopf in den Sand gesteckt, wäre direkt losgelaufen zum Sozi, hat gesagt, geht nicht mehr, die haben den Laden schlicht gemacht, die anderen sind schuld an meiner Miserie, ne, so. Aber ihr habt dann gleich weitergedacht. Und dann hast du eine Erfahrung mit einer Erinnerung und sagst, na, Jungs, und heute bist du Oberinnungsmeister, gell? In Köln,
ja.
Ne?
Ja. Genau, in Köln, ja.
Ja, ja. Also, nur mal kurz für alle anderen, auch wenn du einmal in die Scheiße greifst, ist das natürlich ein Grund, das nicht gut zu finden, die Hände nicht zu waschen und nachher vielleicht sogar das selbst zu machen. Erzähl mal, was macht denn so Innung? Was ist so die Aufgabe so einer Innung und deiner Position dort?
Ja, das, also eine Innung ist eigentlich ein Verein, muss man sich so vorstellen, dass also Handwerker sich aus ihrer eigenen Branche zusammentun und sich treffen, Erfahrungsaustausch machen, sich weiterbilden gemeinsam. Und das ist also dann die nächste Stufe zur Handwerkskammer. Das ist dann ein Verein im Grunde, der sich gründet, dass da Betriebe sich zusammenschließen. Und da bin ich dann halt jetzt der Obermeister. Ich habe dann eine Geschäftsstelle. Das heißt, da ist also ein Kaufmann dann dahinter, der das alles auch organisiert. Und diese Innungen an sich gibt es halt deutschlandweit. Und die sind dann verbunden alle zusammen zu einem Verband. Und der Verband ist dann im Grunde für die Branche im gesamten Land dann zuständig. Auch da bin ich aktiv im Verband. Da bin ich im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit sehr aktiv. Bin generell halt sehr aktiv, was diese Ehrenämter auch angeht, weil ich möchte meinem Berufsbild auch unheimlich viel wieder zurückgeben, weil der Beruf hat mir viel gegeben. Das ist für mich meine Erfüllung. Und ich möchte natürlich auch, dass es dem Berufsbild oder dem Beruf an sich auch gut geht, weil wenn, deswegen machen wir auch gemeinsam halt Schulungen, Weiterbildungen, damit wir auch die Qualität halt im gesamten Regierungsbezirk auch hochhalten, in der gesamten Branche auch hochhalten, damit wir da keine faulen Eier irgendwo drin haben, weil es ist immer besser, wenn man miteinander redet, als wie übereinander zu reden.
Ja,
wunderbar. Ne? Und das bringt uns hier in Köln auch sehr, sehr weit nach vorne. Eben hat wieder ein Innungskollege angerufen, ob ich das Produkt XY gerade da habe, weil er es nicht da hat. Ich habe halt ein unheimlich großes Lager und wir helfen uns untereinander auch. Das ist also eine unheimlich tolle Unit, dass man sich untereinander unterstützt. Oder ein klasse Beispiel, was eine Innung auch bringt, bei einem Kollegen sind bei einem Unfall, bei einer Montagesituation sind beide Monteure verunfallt und sind also für lange Zeit ausgefallen und da hilft man sich in der Innung und da hat dann wirklich ein Kollege für den dann die Montagen abgewickelt, wow. Sodass der seinen Betrieb weiterführen konnte, weil im Endeffekt hätte er den zumachen können. Der hat das ganze Material da liegen gehabt und hat es nicht mehr an die Wand bekommen, weil Fachkräftemangel gab es auch zu der Zeit halt schon. Und da hilft man sich unter Kollegen halt. Das ist eine ganz tolle Sache.
Da gebe ich dir recht. Also ich finde das total beeindruckend. Ich war ja auf den Landesverbandstreffen auch schon mal dabei, das eine oder andere Mal. Und es war natürlich schon beeindruckend, weil in dem Moment, wo alle zusammenkommen aus einer Erinnerung und dann über gewisse Themen sprechen, da passiert sehr viel. Und ich habe auch festgestellt, André, dass auch von Norden nach Süden dann gehandelt wird, dass der eine oder andere mit dem anderen Geschäfte macht. Das Austauschen von Mitarbeitern ist für mich neu, aber klar, stell dir vor, du hast nur zwei Monteure, die fallen vom Dach und wo auch immer. Nee, jetzt vom Dach ist ja kein Dachdecker, aber die fallen von der Wand, ist ja egal, was dann Schlimmes passiert. Dann hast du keine und dann bist du dann ja fast schon vor der Insolvenz. Da hilft dir ja kein Staat dabei. Und wenn dann kein Netzwerk da ist miteinander, dann wird das nichts werden. Und gerade im Handwerk, du hast gerade über Fachkräftemangel gesprochen. Ich habe viel damit zu tun, aber es ist viel spannender, mal von dir zu hören. Du hattest eingangs was Cooles gesagt, und zwar, dass du natürlich sehr aktiv bist in der Außendarstellung für neue Jugendliche, Heranwachsende, für die Branche. Magst du ein bisschen erzählen, wie du da vorgehst, selbst und auch mit dem Verband?
Okay, es macht mir halt auch total Spaß. Es ist eine Herzensangelegenheit für mich. Bei mir im Betrieb sind alle meine Azubis weitergebildet zum Ausbildungsbotschafter. Das wird über die IHK und über die Handwerkskammer angeboten. Das ist eine zusätzliche Ausbildung, eine Tagesschulung ist das im Grunde. Da werden den Azubis komplett erklärt, wie der Verband funktioniert und wie die Innung funktioniert oder wie die Kreishandwerkerschaft funktioniert. Die kriegen also die Strukturen gezeigt und die lernen auch ein bisschen, wie sie sich präsentieren, wie sie kommunizieren. Die werden dann zu Schulen geschickt und stellen den Schülern, den Achtklässlern, Neunklässlern, stellen die das Berufsbild vor und auch das Handwerk an sich stellen die vor und machen Werbung fürs Handwerk und erklären denen halt, was für Vorteile unser Beruf dann auch hat und was das mit sich bringt und in was für eine Richtung die lernen müssten, wenn sie bei uns aktiv werden wollen oder erfolgreich werden wollen, dass sie im Grunde ihre Schwerpunkte setzen schon in der Schule und dann sich darauf vorbereiten aufs Handwerk. Und das macht halt jeder Auszubildende bei mir automatisch, ob er will oder nicht, er muss. Das gehört mit dazu. Und dann sind wir natürlich auf ganz vielen Ausbildungsbörsen. Wir waren letztes Mal in der Lanxess Arena bei uns in Köln. Da war so eine Art Speed-Dating, wo dann ganz viele Handwerker da waren, wo dann Schulen durchgeschleust worden sind, wo wir dann Rede und Antwort gestanden haben und den Interessierten dann sagen konnten, was bei uns die Vorteile halt sind. Und wir haben auch einmal im Jahr im Kölner Rathaus direkt am Dom auch immer eine schöne Veranstaltung. Da ist halt die Kreishandwerkerschaft dann aktiv mit allen Gewerken, die da vertreten werden. Und da laufen dann auch die kompletten Schulen durch und fragen dann nach Praktikumsstellen und nach der Ausbildung, wie die aussieht, was für Möglichkeiten die Auszubildenden haben. Weil bei uns, ich sage immer, das ist keine Einbahnstraße, der Rollladenbau oder das Handwerk. Ich sage immer, das ist die Auffahrt auf die Autobahn des Lebens. Wenn du da also einsteigst, hast du Riesenchancen. Bei mir im Betrieb ist sogar einer, der macht das triale Studium. Nicht dual, sondern trial. Der macht also seine Ausbildung, die hat er jetzt fertig, ist jetzt am Meister dran. Und wenn er den Meister fertig hat, macht er sofort den Bachelor. Und das heißt, er ist in 5,5 Jahren komplett im Turbo durch. Wahnsinn, ist ja beruflich, also da, wo man sonst 10, 12 Jahre vielleicht sogar braucht, hat er in 5,5 Jahren durch. Und da bin ich total stolz, dass ich den hier bei mir im Betrieb auch habe.
Ja, da kannst du auch stolz drauf sein. Denn jetzt mal eine Geschichte, was du gerade gesagt hast. Wenn einer dann der hat ja noch eine ganz andere Sache, Komponente. Der kann handwerken. Okay, das, was du jetzt sagst, ist ja die Bildung, die er sich so dazu eignet, die er mit dem Kopf braucht. Aber das andere ist ja das Handwerk, was er auch kann. Und wenn du jetzt diese Mischkomponente bist, also ich glaube immer, Handwerk hat goldenen Boden, das ist, wird sich auch nicht ändern. Jetzt hast du gerade von den Schülern gesprochen, die du früh in der Schule begeistern kannst. Ich habe auch in der Vergangenheit, als ich in eurer Branche gearbeitet habe, festgestellt, dass vielen so ein ausgebildeter Monteur viel bringt, ja, oder so. Und das ist natürlich das auch. Aber das, wie ist die Situation da im Markt aktuell? Also mit den Menschen, die schon was können, jetzt mal abgesehen von denen, die das gelernt hast, die was können, die müssen schon umziehen, ne? Weil sonst, wenn du irgendwo arbeitest, bist du ja gut dabei oder unzufrieden musst du sein. Ansonsten, wie ist denn da der Markt aktuell? Also bei den Monteuren, wenn du sagst, ich brauche nochmal 3 Monteure, die schon mal montieren können, beispielsweise.
Also wir sind ja jetzt bei 18 Personen hier im Betrieb. Ich wollte eigentlich bei 10 aufhören. Der einzige Grund, der mich dazu gebracht hat, weiter zu wachsen und größer zu werden, das sind meine Kunden. Mhm. Nur wegen meinen Kunden habe ich das gemacht, weil unsere Stärke ist eigentlich die Geschwindigkeit. Wir sind unheimlich schnell, was die Produktion der Produkte angeht. Also die Rollläden können im Grunde wie beim McDrive just in time bestellt werden. Das heißt also, wenn der Kunde einen Rollladen kaputt hat und der uns die Maße durchgibt, dann kann er sich auf den Weg zu uns machen und er kann die direkt abholen. Mhm. Das ist halt eine Riesenstärke, die wir haben. Und aber auch, dass wir sehr, sehr schnell reagieren und bei Reparaturen dem Kunden auch unheimlich schnell helfen können. Mhm. Und wenn sich das dann in die Länge zieht und wir dann 3 bis 4 Wochen Vorlauf haben für Termine, fühle ich mich unwohl. Dann kann ich nicht diesen Service bieten, den wir eigentlich gewohnt sind, schnell zu reagieren. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir gewachsen sind, weil immer wieder diese Wartezeiten so hoch geworden sind, wo ich mich unwohl mitgefühlt habe. Und deswegen sind wir gewachsen. Bei uns ist aber wirklich so, dass die Gesellen, die bei uns die Lehre abgeschlossen haben, dann einfach bei uns geblieben sind, weil sie sich halt so wohl fühlen. Und also ich habe mir mein eigenes Team selbst ausgebildet. Ich raube nicht bei meinen Kollegen irgendwo. Ja, ja. Das kann ich mir als Obermeister nicht erlauben. Dann kann ich die Wiederwahl vergessen, wenn ich bei Kollegen mir die Mitarbeiter weghole. Nee, also ich bilde komplett aus, habe ganz am Anfang immer nur alle 3 Jahre einen Auszubildenden genommen. Mhm. Mittlerweile mache ich es jedes Jahr und jetzt noch in 2 weiteren Berufen. Ich bilde auch noch als Fachlagerist bilde ich noch aus und im Büromanagement bilde ich aus, da aber jeweils immer nur alle 3 Jahre. Im Rolland-Jalousiebaubereich, Rolland-Sonnenschutzmechatroniker bilde ich jedes Jahr aus. Mhm. Und weil mein Sohn vor 1,5 Jahren auch in den Betrieb jetzt reingekommen ist, habe ich sogar 2 Auszubildende im 3. Lehrjahr. Na, also wir sind da gut aufgestellt und haben unseren eigenen Nachwuchs bilden wir halt komplett aus. Und das ist also, wie wir halt ticken, dass wir auch eine ganz geringe Fluktuation haben. Das Einzige, was uns passiert ist, wir haben letztes Jahr 2 Mitarbeiter verloren wegen der blöden Rente. Aber da kann man halt nichts machen. Aber da war auch einer 80 Jahre. Ne? Also der ist auch nach der Rente noch bei uns geblieben, weil er sich so wohl gefühlt hat.
Ich habe ein Bild gesehen letztens in einer Zeitung. Da stand drin, da hat jemand, saß an seinem Schreibtisch und hat eine Urkunde überreicht bekommen. Und da stand dran, herzlichen Dank für, ich glaube, 70 oder 75 Jahre Betriebszugehörigkeit. Und was du jetzt gesagt hast, auch nochmal für alle, die jetzt genau hingehört haben. Weil es wird ja immer gesagt, hire and more and more, and more, ne? So nach dem Motto, hau rein. Was du gesagt hast, ist ja, du bildest die Menschen ja selber aus. Also raubst du nicht woanders, sondern du holst dir die ran, baust die so auf und baust die auch auf und dann sorgen sie dafür, dass sie da halt einen Spielraum haben und dass du eine geringe Fluktuation hast. Ein geiles Ding. Und du raubst nicht bei anderen, weil wenn du das nicht so substanziell hast, musst du ja woanders rauben, ja? Oder du bist industriell und sagst, bei uns brauchst du nur nach 3 Stunden arbeiten und Sonne hast du auch regelmäßig. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, du weißt, was ich meine damit, ne? Dann ist es noch easier, gibst einfach mit mehr Geld aus. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, da ging es um Monteure aus einem anderen Bereich, im Bereich Solartechnik. Und die wachsen sehr schnell gerade aktuell, die sind alle am Wachsen, die Solarfirmen. Er sagte, die Herausforderung ist, jetzt die passenden Monteure zu bekommen in der Anzahl, die sie brauchen, aufgrund des Wachstums. Das passt zu dem, was du auch gesagt hast. Damit die Zeit, die zwischen dem Bestellauftrag und der Fertigstellung, also am Gewerk fertigstellen, dass die halt sehr kurz ist. Natürlich muss noch Ware kommen und so weiter. Und der sagte, wir haben vor nichts Angst. Wir haben Geld genug, wir haben alles da. Aber dass wir nicht genug Mitarbeiter haben, das ist der Hebel, den wir haben. Deswegen haben wir gestern gesprochen. Weil wir das ja sehr stark abbilden über Social Recruiting, da können wir eigentlich fast jede Stelle besetzen, sehr kurzfristig, auch mengenmäßig. Aber spannend ist, was du gesagt hast in meiner Welt, wenn du selber ausbildest und der Sache auch Zeit gibst, dann hast du Substanz. Plus X, wenn dann mal nochmal ein paar Leute brauchst, dann natürlich klar, kann man dir auch eine Stellenanzeige und sowas kriegen. Mein Tipp ist in diesem Fall immer Social Recruiting, weil jeder hat heute ein Handy, die gucken da ganz nah drauf, da triffst du auch die Leute, die nicht aktiv auf Stellensuche sind. Ohne Raubbau zu betreiben, bei anderen, das darf man natürlich nicht machen, ist klar. Ne? So. Aber spannend, ey. Das heißt, dein Sohn ist auch mit dabei, 3. Generation.
Genau, so sieht's aus. Ja, der ist also schon fürs nächste Jahr für den Meister schon angemeldet, weil da gibt es nicht mehr diese 5 Jahre. Der startet also auch komplett durch, macht direkt den Meister.
Das bedeutet im Klartext, die dritte Generation. André, was machst du mit deiner ganzen Freizeit demnächst? Ja, also.
Also noch mehr Ehrenämter.
Ja, das ist so. Ich kenne auch Lieblingsehrenamt von dir. Eins, was sagst du noch? Komm, Kölner Karneval, müssen wir auch mal ran, oder? Das ist doch, komm, einmal müssen wir rein.
Okay, ich fand, ja.
Komm, ich leg los, ich finde es so schön.
Kriege ich direkt wieder Gänsehaut, wenn du das ansprichst. Ja, ich habe in den letzten 2 Jahren eine unheimlich tolle Zeit verbringen dürfen. Man kann sich das also fast gar nicht vorstellen, dass man während Corona überhaupt Spaß am Karneval haben konnte, aber das hatte ich. Ich war im Porzer 3 Gestirn der Bauer und habe eine ganz intensive, ganz tolle Zeit verbringen dürfen mit meinen Mitstreitern, mit meinem Prinzen und meiner Jungfrau. Wir in Porz haben nämlich eine echte, originale Jungfrau, also wirklich eine ganz, ganz hübsche, schöne Frau, die uns begleitet. Da sind wir ganz stolz in Porz drauf, weil in Köln ist es halt immer ein Mann. Ne? Und wir in Porz haben halt eine Frau. Mhm. Und wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit. Durch Corona natürlich mit sehr vielen Einschränkungen, viel mit Mundschutz. Wenn wir dann auf der Bühne waren, konnte man dann den Mundschutz abnehmen, konnten unseren Spaß halt machen, mit den Leuten uns unterhalten und erzählen. Das war also ganz, ganz toll. Im ersten Jahr waren die Termine dann halt sehr eingeschränkt, aber dann auch deswegen viel, viel intensiver. Wir waren also trotzdem noch in Altersheimen, wir waren trotzdem in Kindergärten und trotzdem in der Schule. Und das waren ganz, ganz tolle Termine, weil wir hatten keine Performance. Wir haben dann immer aus den Karnevalsvereinen die Kindertanzgruppen mitgenommen. Und weil die hatten ja immer, die lernen ja das ganze Jahr über ihre Tänze und hatten dann, weil keine Veranstaltung war, hatten die keine Möglichkeiten, ihre Tänze aufzuführen. Und wir haben die dann immer mitgenommen und haben die dann bei den Auftritten als Show-Act dann tanzen lassen für uns. Das war dann total toll, dass wir im Grunde den Nachwuchs, den Karnevalsnachwuchs da auch fördern konnten. Und das Schöne ist, bei uns in Porz gibt es einen Festausschuss, der das dann komplett alles organisiert. Und wir haben dann leider keinen Karnevalszug gehabt und keine großen Sitzungssäle gehabt. Und da wurde dann drüber diskutiert, ob wir vielleicht das nächste Jahr dann auch nochmal das Dreigestirn stellen können. Und wir hatten das Glück, dass alle Vereine, die hinter uns eigentlich dran gewesen wären, einfach so sozial waren und so auf uns auch positiv gestimmt waren. Die haben gesagt, ihr habt das so gut gemacht dieses eine Jahr und wir gönnen euch das, dass ihr eine normale Session auch habt. Wow. Und haben dann alle zurückgesteckt und haben gesagt, okay, die sind so toll, die lassen wir einfach das nächste Jahr nochmal machen. Und so haben wir es geschafft, dass wir ein zweites Jahr dann hatten und das war dann ein normales Jahr, halt mit großen Sitzungen, mit großen Veranstaltungen und dann am Ende halt auch noch den Karnevalszug als Abschluss. Und das war einfach genial, weil wir hatten ein eigenes Lied. Wir in Porz haben 16 Fädel und die haben wir besungen und haben dann immer Ortsschilder hochgehalten, sodass dann im Saal, wo dann die Party war, dann diejenigen sich angesprochen gefühlt haben, wenn dann denen ihr Ortsschild hochgehalten worden ist. Und dann hast du zwischendurch Jubel und Stimmung gehabt. Ja, und das Schöne ist, diese Schilder haben wir am Ende der Session dann versteigert für einen guten Zweck und da sind über 13.000 Euro zusammengekommen. Und das haben wir dann im Porzer Krankenhaus hier bei uns um die Ecke für die Kinderabteilung dann zur Verfügung gestellt. Das ist auch ein Rekord, den wir hier in Porz hatten, so eine große Spendensumme bereitzustellen. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Wie gesagt, ich kriege Gänsehaut, wenn ich über diese Momente nachdenke. Ein ganz besonderer Punkt im ersten Jahr war für mich dann, das war dann sehr emotional. Mhm. Mein Vater ist vor 2 Jahren verstorben oder vor 2,5 Jahren. Und mein Vater war genau vor 31 Jahren, also letztes Jahr waren es genau 30 Jahre, der war vor 30 Jahren, war der Prinz in Porz, im Porzer Karneval. Und ich durfte genau 30 Jahre lang danach, durfte ich auf der Bühne stehen in Porz. Und das war für mich so emotional. Ich war immer sehr nah am Wasser gebaut und habe dann hier und da auch mal eine Träne vergossen. Ja, und da sind die Leute im Nachhinein, wenn wir dann von der Bühne runter sind, sind die dann zu uns ins Beck dann gegangen und haben sich dann bedankt und haben gesagt, Mensch, so emotional und so toll, ihr seid echt das Dreigestirn der Herzen. Das ist so eine tolle Geschichte gewesen, weil normalerweise oder oft ist es so, drei Gestirne heißt Toilettenzeit. Dann wird der Saal kleiner, alle gehen auf Klo.
Schon klar. Ja.
Und bei uns haben die so dermaßen abgefeiert und mitgemacht, das war eine ganz, ganz tolle Zeit.
Also ich habe jetzt gerade selber ein bisschen gern so, was du mit deinem Vater erzählt hast, weil ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Das sind alles Sachen, wer dich jetzt heute hört, ne, der sieht ja, also er sieht dich vielleicht auch, da hört man dich ja, je nachdem, was die Leute so gucken, ob es YouTube ist oder so. Du bist leidenschaftlicher Unternehmer, ja? Die Leidenschaft hast du aber auch in anderen Bereichen. Dennoch bist du mit den Flügeln ganz, ganz klar am Boden, an den Füßen am Boden kannst du trotzdem fliegen. Ich mag beide Varianten. Also wenn man dich dann mal anzündet, dann fliegst du auch super. Aber du weißt, wo du hingehörst. Und die Menschen, die um dich rum sind, können auf dich zählen. Ja. Und du sprichst normal nicht drüber. Ich weiß, dass du was spendest und sowas, weil es einfach, das machen viele nicht. Aber ich finde das jetzt gerade super passend, weil dann sieht man mal wieder, was da sein kann in der Kette, wenn man sich da macht. Und das schließt sich der Kreis ja auch wieder, dass du selber ausbildest, das selber organisierst, dass du dafür sorgst, ne, in den Schulen und so weiter, dass die Menschen das Gewerk kennenlernen, Rollladen, Sonnenschutz. Ist ja, wer heißt das ganz genau? Sag mal den Satz mal.
Also der Meister nennt sich jetzt Rollern, oder die Gesellen heißen Rollladen, Sonnenschutzmechatroniker.
Okay. Deswegen fragt nochmal.
Also früher Rollern Jalousiebauer, jetzt Rollladen, Sonnenschutzmechatroniker.
Ja, und da sieht man wieder, dass jetzt, wenn man das hingeht, wenn man sich auch mal für seinen Bereich, für seine Branche mal nicht finanziell nur einsetzt, sondern auch als Mensch, dann hast du viel mehr Reichweite und dann wird auch das, was du aussähst, auch nachher immer mal fruchten auf den Boden. Sag mal eine Sache so für die Hörer und Seher, so eine richtige Schwierigkeit, die du in deinem unternehmerischen Thema so hattest. So. Hast du da so mal ein Thema, wo du sagst, das hat mich so richtig mal zurückgeworfen und was hast du daraus gemacht? Das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Irgendwie was du so dich so bewegt hat, außer jetzt was Privates, das haben wir gerade schon gehört, aber sowas unternehmerisch vielleicht nochmal.
Also muss ich ganz ehrlich sagen, da fällt mir gar nichts auf. Irgendwie was Schlechtes, Negatives. Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich, bei mir ist immer das Glas halb voll, nie halb leer. Ich bin total positiv eingestellt. Für mich gibt es nichts Schlechtes, weil das Schlechte ist für mich immer eine Chance, daraus zu lernen und es besser zu machen. Also wir besprechen morgens im Team mit den gesamten Monteuren, besprechen wir immer den Tag. Mhm. Und da gehört halt auch immer der Tag davor dazu. Und wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, weiß jeder, dass ich keinem den Kopf abreiße. Weil ich bin dann sogar dankbar und sage, Mensch, super, da ist jetzt halt bei dem Kunden leider was schiefgelaufen. Aber was lernen wir daraus? Wie können wir das abstellen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert? Weil jeder darf den Fehler einmal machen. Beim zweiten Mal werde ich böse. Aber beim ersten Mal passiert also nichts. Und ich hoffe dann auch immer, dass die Gruppe aus den Fehlern der anderen lernt. Weil nicht jeder muss den Fehler einmal dann selber machen. Und also das ist so meine Einstellung, dass man im Grunde auch aus schlechten Sachen immer das Gute sucht daran oder versucht rauszufinden, was da schlecht gelaufen ist. Und das gibt mir unheimlich viel halt auch, das dann als Lösung dann auch zu sehen oder gemeinschaftlich dann auch die Lösungen zu finden. Und deswegen also schlechte Sachen. Also
ja, spannend. Weißt du, warum? Dante, das ist total geil, was du gerade gesagt hast. Also du machst morgens eine Besprechung mit deinem Team. Ja, das ist also, du machst eine Besprechung, reflektierst den letzten Tag, was war gestern, was war gut, wo ist Potenzial nach oben, ne? Weil es schiefgelaufen ist, sagt dem Motto, was lernen wir alle daraus, was machen wir heute? Das ist ja so eine Art Mentorentechnik. Das heißt, du gehst hin, du bist ja praktisch auch in der Firma derjenige, der die anderen dann auf die Reise bringt und mitnimmt. Und wenn du natürlich als Führungskraft, jetzt haben wir viel mit Führung gerade wieder rausgehört, das ist ja Führung, was du machst, ne? Du sagst, okay, du kannst bei mir gerne mal ins Klo greifen, wir sprechen darüber, alle sehen das, aus dem Fehler anderer Menschen lernen. Nur mach das bitte nicht zweimal, ist eine super Form von Führung. Ja, also auch das nochmal zu spiegeln. Und wenn du das machst, kann man sich auf dich verlassen. Verstehst du? Dann weiß man, man hat zwar Mist gebaut, wenn man jetzt mal in diesem Negativen bleiben, aber du kannst es positiv nach vorne machen. Und ich wollte mich von dir, wollte ich ein bisschen kitzeln gerade, weil ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. So richtig haut dich ja nichts um, ne? Das ist ja das Thema. Das ist ja okay. Für dich ist auch so, jeder Stein ist so eine Treppenstufe nach oben. Verstehst du? Ein Stein, eine Stufe. Ein Stein, eine Stufe.
Ja, so genau, ja. So sehe ich das auch, ja.
Aber du hast jetzt natürlich viel gegeben, weil wenn jemand sich das nochmal genau anhört, mal zurückspult, was du da eben erzählt hast. Ich habe eine Friseurin hier letztens gehabt im Podcast, die Stefanie, so eine Grüße. Und die macht auch solche Dinge. Sehr, sehr coole Sachen, wo du nie erwartest, dass ein Friseur, eine Friseurin mit Angestellten so etwas macht. Das denkt man so Managementbereich nur. Was du gerade gesagt hast, ist genau das Gleiche. Du machst eine Art Kick-Off mit den Menschen morgens, reflektierst den letzten Tag und sprichst den Tag durch und dann geht es in die Reise. Und das ist ein ganz wichtiges Tool in Führung. Also, cool. Ja. Ich komme nächstes Mal vorbei, wenn ich in Deutschland bin, setze mich dazu und dann sage ich, ich habe was falsch gemacht, ich habe schon mein Knöllchen bekommen, mal gucken, was ich dann von dir sage. Obwohl, eine Sache noch. André war der Erste, der Tesla gefahren hat in meiner Welt. Ja? Du warst der Erste, den ich kannte, ernsthaft kannte, nicht sah auf der Straße, sondern ernsthaft kannte um mich herum. Der Elektroauto Tesla, das war so das Ding. Weiß ich, 5 Jahre, 7 Jahre, wie lange ist der her?
Über 6 Jahre jetzt. Ja. Und den fahre ich immer noch. Das ist das Allergeilste. Den fahre ich immer noch. Das ist ein Tesla X. Ja. Und den fahre ich immer noch, weil ich zahle keinen Strom. Ich darf bei Tesla mein Leben lang umsonst weiter mit dem Auto aufladen. Weil ich einer der First Owner bin, weil ich also Vertrauen in die Firma gegeben habe, ein teures Auto gekauft habe. Deswegen wurden die ersten 3 Jahre alle belohnt, die also den X und den S gekauft haben, dass die lebenslanges Laden haben. Und deswegen, der Wagen ist immer noch neu, weil jeden Monat kommen Updates. Das heißt, der Wagen wird immer weiter geupdatet. Das Einzige, was ich habe jetzt in den 6 Jahren 10% Akkuleistung verloren. Das stört mich aber nicht, weil ich eh nie so weit fahre. Ich fahre sogar damit in Urlaub. Ich war in Kroatien dieses Jahr im Sommerurlaub mit dem Auto. Überhaupt gar kein Problem, weil bei mir fängt der Urlaub beim Einsteigen ins Auto schon an, weil das Auto fährt so gut wie autonom. Du musst zwar den Lenker noch festhalten, aber der fährt komplett die Strecke eigenständig und er managt alles. Wenn du dann zwischendurch mal mit den Porsche ein Rennen fährst und deine Akku ein bisschen was strapazierst, dann rechnet er den Ladepunkt um und fährt dich einfach zu einem früheren Ladepunkt. Und ja, also ich bin total auf E-Mobilität eingeschossen. Ich selbst habe Photovoltaik halt auch schon seit 12 Jahren bei mir auf der Firma aufgebaut. Ich habe ein Heizkraftwerk im Keller, ein DAX. Also die Umwelt liegt mir schon sehr nah und Nachhaltigkeit ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend stellen wir unseren Betrieb komplett um. Wir haben jetzt 80% E-Mobile da. Die Großen sind die Nächsten, die kommen. Ford hat ein bisschen was Lieferprobleme, da warten wir jetzt schon ein bisschen was länger drauf. Und dann haben wir wirklich von kleinen, mittleren und großen Wagen alles elektrisch. Das ist also unser Ziel, weil den Strom, den ich jetzt noch komplett einspeise mit 43 Cent die Kilowattstunde, den muss ich in 8 Jahren oder 7 Jahren jetzt selber verbrauchen. Und deswegen gibt es ja nichts Besseres wie Akkufahrzeuge und Akkuwerkzeuge. Also wir haben auch komplett auf Akkuwerkzeuge umgestellt.
Also mal kurz mal für alle, die dort hinhören. Also Handwerk hat nicht nur goldenen Boden, Handwerk ist auch sehr clever. Ja? Und wenn man das als Unternehmer, so wie der André, sehr clever aufbaut, dann nimmst du das, was du auch als intrinsisch hast und sagst, ich will der Umwelt was Gutes tun, das nutzt du natürlich daraus zu deinem Vorteil. Ich hab damals so geschmunzelt, mit dem, als ich den Tesla gesehen habe, weil du warst vom ersten Tag voll in Flamme und du hast immer auch das Thema E-Mobilität auch in Erinnerung und die ganzen Sachen immer getragen. Und heute ist es ja alles normal. Ne? Also normal, vor 5, 6 Jahren war es so, die Ersten. Und ich weiß noch, wie du dich mit ihm unterhalten hast, den wir auch beide kennen, und du sagst, ja, ich muss meine Hotels immer so aussuchen, wen die laden sollen. Heute ist das alles anders, ne? Heute fährt, genau. Das hast du gerade beschrieben, ne? Also, ja. Das ist genau wie Digitalität. Weißt du noch, vor 5, 6 Jahren, gut, da waren die Ersten so drauf, mal im Internet eine Stellenanzeige aufzugeben. Heute machst du Social Recruiting auf den Punkt, genau. Du suchst die Leute, die melden sich bei dir, du machst einen kurzen Weg, zack, und so. Das ist alles so geil geworden. Natürlich anders, ohne Frage, aber am Ende brauchen wir trotzdem noch jemanden, der das Fenster, wie du so schön gesagt hast am Anfang, in das Loch, was der Maurer gelassen hat, einbaut. Ja, so. Und noch sehe ich keinen, der es macht, automatisiert, zwar mit Hilfe, automatisch klar, damit es nicht ganz so schwer ist, aber ansonsten brauchst du noch jemanden, der das dann selber machen kann. Und deswegen werden die Menschen, die du jetzt hast und in Zukunft noch dazu kommen, auch immer da sein müssen. Ne? Ja.
Also da fällt mir jetzt ein, wenn ich die Chance noch bekomme, das zu sagen. Digitalisierung habe ich also auch schon früh genug angefangen, das meinen Mitgliedern zu empfehlen und ich lebe das im Grunde auch vor. Alle meine Monteure arbeiten im Grunde papierlos, die haben nur noch ein iPad, wo komplett die Aufträge von denen drauf sind, wo der Endkunde dann im Grunde dann auch drauf unterzeichnet. Weil mich hat immer gestört, wenn 4 Montagetrupps mit 4 Terminen am Tag rausgehen, dann haben die 16 Rechnungen abends. Und die geben die dann dem Sachbearbeiter abends in die Hand und sagen so, schön Feierabend, hier hast du 16 Rechnungen. Das heißt, der geht nach Hause und hat diese 16 Rechnungen im Kopf und gar nicht mehr so die Lust, morgens aufzustehen und sagen, hurra, 16 Rechnungen. Und deswegen habe ich mir gedacht, da muss man doch was gegen machen. Und ja, die Jungs haben digitale, also die iPads mit. Und wenn die morgens die ersten Termine schon fertig haben, sagen wir mal, die haben eine Reparatur gemacht und bei der Reparatur ist aufgefallen, dass da noch etwas getauscht werden muss, dass da noch ein Angebot gemacht wird, weil meine Monteure sind auch meine besten Verkäufer. Ich habe keinen externen Verkauf. Wir haben nur hier im Hause die Fachberater und die Monteure, die draußen montieren und die verkaufen und beraten draußen auch. Und wenn die dann die Reparatur im Grunde fertig haben, schreiben die auch direkt die Angebotsanforderungen mit rein und dann wird das digital in den Betrieb geschickt und der Innendienst kann also schon den Tagesüber schon damit arbeiten, kann dem Kunden die Rechnung schreiben und sofort das Angebot mitschicken. Und da denkt der Kunde dann auch, Wahnsinn, die sind gerade erst die Tür raus und ich habe jetzt schon die Rechnung. Und ich habe jetzt schon das Angebot und die rufen im besten Fall dann sogar noch an und sagen, boah, hätte ich ja nicht mit gerechnet und ja, wann können Sie den Roller denn einbauen? Ne? Und dann sind abends nur noch 4 oder maximal 8 Rechnungen dann vielleicht da, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, wenn man in den Feierabend geht. Also auch für den Innendienst und halt für die Monteure dann.
Also ich habe den Spruch, müssen wir mal beibehalten, der jetzt gerade war. Dann habe ich abends höchstens 4 bis 8 Rechnungen. Das ist natürlich nicht ganz so schlimm, dass man in den Feierabend geht. Ich glaube, André, das ist das perfekteste Schlusswort, damit man mal sieht, was für ein Schalk du da auch im Nacken hast und welche Systeme du dahinter gebaut hast. Dieses Thema Digitalisierung im Handwerk, das Thema einen Schritt weiter denken, selber sich ein eigenes Team aufzubauen, das in das Unternehmen zu holen, auch bereit sein, jemanden auszubilden, mit Fehlern umgehen zu können, zu führen, die Generation, ne? Also ich habe ja auch im Handwerk einige Generationen gesehen, die zerlegt haben, ne? Das den Übergang 50 einzubauen für deinen Sohn und sowas. Spannend, es bleibt sehr, sehr spannend. Ich freue mich darauf, dich demnächst irgendwann mal wieder selbst zu sehen, im nächsten Jahr, dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen und dann werden wir mal gucken, was die nächsten Steps sind. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich glaube, für jeden, der jetzt mal über das Thema Rollladen spricht und über Sonnenschutz und über Outdoor Living und dort einen Bedarf hat. Und wenn er noch keinen weiß, dass er keinen hat, soll sich trotzdem bei dir melden. Im Raum Köln-Borz gibt es da einen richtig guten Betrieb. Den André kann man noch ansprechen, der wird sofort erkennen. Ist ein lockerer Typ und der wird auch für euch die perfekten Sachen haben. Oder ihr kennt jemanden aus eurem Bekanntenkreis, der da wohnt und sagt, ich habe da was gekauft, was nicht so rund läuft oder ich bin gerade in Kauffindung oder ich baue gerade, einfach mal an die Firma wenden da. Wir kommen natürlich, wir werden das in diesen Shownotes vernoten, mit reinlinken, da wollen wir draufdrücken, dann kommt ihr auf eure Website und so weiter, dann finden die euch dort. Lieben Dank. Ich lasse dir das Schlusswort, lieber André.
Danke, dass ich an deinem Podcast dran teilnehmen durfte. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ist echt eine tolle Plattform. Super. Ich habe einen Slogan eigentlich vergessen. Du hast nach schlechten Sachen gefragt, nicht nach guten Sachen. Das wäre eigentlich vielleicht besser gewesen.
Da waren schon geile bei. Aber leg noch einen nach. Komm, da waren schon. Ich schon gar nicht mehr erzählt, wie geile Sachen das waren.
Bei mir in der Beratung ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Kunden machen sich extrem viel Gedanken um Optik, um Design. Und da geht sehr viel Energie und Zeit immer drauf. Und dann komme ich immer mit einem Spruch, ich sage immer, ganz, ganz wichtig ist die Funktion vor der Optik. Das ist meine goldene Regel. Und dann merke ich, wie die Kunden dann sagen, ja, sie haben vollkommen recht, was bringt mir es, wenn ich nur 2 Stützen habe und das Dach durchhängt und undicht ist und quietscht und knarzt. Es sieht zwar schön aus, aber die Funktion ist nicht gegeben. Deswegen Funktion vor Optik, meine goldene Regel, kann ich jedem nur weitergeben.
Alle, die es jetzt gehört haben, bitte nochmal in Ruhe nochmal hören. Da sind so geile Sachen drin. Anne sagt, zählt mal bitte durch, wie oft ich ihn gefragt habe, was negativ ist und was positiv und schickt mir einfach eine Nachricht, dann will ich das nächste Mal ändern. André, lieben, lieben Dank und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Lass es dir gut gehen.
Bis bald. Mach's gut. Danke dir. Ciao.
Ciao.